Der Text, der der Predigt zugrunde liegt, steht in dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 21. Deshalb macht euch bereit, bewahrt einen klaren Kopf. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung von Jesus Christus zuteil wird. Lasst euch als gehorsame Kinder nicht von euren früheren Begierden leiten. Sie beherrschten euch, als ihr noch unwissend wart. Vielmehr sollt ihr in eurer ganzen Lebensführung heilig werden, so wie der heilig ist, der euch berufen hat. In der Heiligen Schrift steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr betet doch zu Gott als eurem Vater. Er richtet jeden nach seinem Tun, ohne auf die Person zu sehen. Führt deshalb ein Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Ihr wisst ja, ihr seid von der nutzlosen Lebensweise freigekauft worden, die ihr von euren Vorfahren übernommen hattet. Und zwar nicht durch vergängliche Dinge wie Silber oder Gold. Dies geschah vielmehr durch das kostbare Blut von Christus, dem fehlerfreien und makellosen Lamm. Schon vor Erschaffung der Welt war er dazu bestimmt. Aber für euch ist er am Ende der Zeit erschienen. Denn ihr glaubt jetzt durch ihn an Gott. Der hat ihn von den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit verliehen. Deshalb könnt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott richten.
Ja, vielen Dank fürs Lesen. Stell dir mal vor, du würdest gerne bergsteigen. Vielleicht ist das ja sogar so, das weiß ich nicht, aber stell es dir mal vor, und zwar nicht nur so langweilige, Bergpfade, die quasi jeder gehen kann, ja, also wo man denkt, ach ja, komm, einigermaßen gesund, das kriegt jeder hin. Nein, ich meine so richtig krass Bergsteigen, also irgendwelche Felswände durch Gletscher durch, irgendwo halt im Hochgebirge, in den Alpen, wo nur die Harten in den Garten kommen. Da du vorhast, dieses Abenteuer zu überleben, auf das du dich da einlässt, holst du dir bei einer dieser Bergtouren einen Guide, einen Bergführer, der die Gegend da wie seine Westentasche kennt. Und dann geht's mit ihm los. Und dann seid ihr dort mitten auf dem Gletscher unterwegs. Du gehst in sicherem Abstand hinter ihm, natürlich angeseilt und mit hoher Aufmerksamkeit. Und plötzlich dreht sich dein Bergführer zu dir um und ruft dir zu: Hey, da vorne ist eine Gletscherspalte. Siehst du sie? Und du rufst ihm fröhlich zurück: Ja, Mann, hab ich gesehen. Wenig später stürzt ihr beide in diese Gletscherspalte ab. Und um die Geschichte nicht ganz so dramatisch zu machen, ihr überlebt. Ihr habt sogar noch die Zeit, die Bergrettung zu rufen, und die kommt auch und befreit euch. Aber während ihr dort eingeklemmt in der Gletscherspalte hängt, ist euch ein bisschen langweilig und ihr fragt euch, wie sind wir hier reingekommen? Und plötzlich sagt dein Bergführer zu dir, ein wenig sauer: Alter, was hast denn du da gemacht? Ich hab dir doch gesagt, dass da eine Gletscherspalte ist. Warum bist du nicht drumherum gegangen? Du antwortest: Du hast mich doch nur gefragt, ob ich sie sehe. Und das habe ich. Manchmal, glaube ich, sind wir so ein bisschen wie dieser Möchtegern-Bergsteiger, wenn wir uns auf die Suche nach Gott machen. Wir haben ihn kennengelernt, wir haben sein Wort, die Bibel, aber wir benehmen uns dann doch oft so wie dieser: Ich habe die Gletscherspalte gesehen, aber ich habe mir keinen Kopf darüber gemacht, was diese Tatsache, dass da eine Gletscherspalte ist, für Auswirkungen auf meinen nächsten Schritt oder auf meine nächsten Schritte haben sollte. Und im Bild gesprochen stürzen wir nicht selten deshalb ab, im Glauben oder in unserem persönlichen Leben, weil wir das zwar sehen, aber nicht die Auswirkung, die Bedeutung dessen verstehen oder verstehen wollen. Oder, um es mal anders zu sagen, wir auch gar nicht darüber nachdenken, was das bedeutet. Man könnte es auch anders sagen, wir hören die gute Nachricht Gottes, dass Jesus gekommen ist, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist. Wir hören, dass wenn ich an ihn glaube, ich ihm mein Leben anvertraue, dass mir dann meine Schuld vergeben wird und ich ein neues Leben geschenkt bekomme. Aber wir machen uns oft keinen Kopf darüber, was hat das denn jetzt für Auswirkungen? Wenn das so ist, was bedeutet das denn für mich, für mein Leben, für mein Alltag, wie ich denke, wie ich lebe, wie ich handle? Und Petrus im ersten Petrusbrief, der macht das, Gott sei Dank, ein bisschen anders. Wir finden nämlich in diesem Textabschnitt, den wir hier heute haben als Grundlage, dreimal, beziehungsweise je nach Zählweise sogar viermal, eine Verknüpfung, die so typisch ist, die so typisch für die gesamte Bibel ist, nämlich die, die ungefähr so geht. Das ist wahr und weil das wahr ist, deshalb gilt jetzt das. Das macht Petrus hier in diesem Text, wenn ihr reingucken wollt, in Vers 13, in Vers 17 und in Vers 21. Und das Zitat, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, ist im Grunde genau das gleiche Prinzip, was Petrus hier sozusagen zitiert. Im Neuen Testament speziell, aber in der ganzen Bibel gibt es, vielleicht für die Grammatikliebhaber unter uns, ein Prinzip, das man so sagen könnte. Zuerst kommt der Indikativ und dann folgt der Imperativ. Ich hätte das nicht verstanden, wenn ich nicht die Zeit gehabt hätte, das vorzubereiten. Ich will es euch erklären. In der Bibel steht zuerst, was Gott gemacht hat. Und aufgrund dessen, was Gott gemacht hat, folgt dann das, was wir tun sollen. Immer in der Reihenfolge. Jede andere Reihenfolge ist Religion. Tu das als Mensch und dann tu ich Gott das, ist Religion. Christentum ist, Gott hat das getan und weil Gott das getan hat, sind wir jetzt in der Lage, so zu leben und das zu tun. Also, zuerst der Indikativ des Evangeliums und dann der Imperativ der Heiligung. Gott hat uns zuerst geliebt und das ist so entscheidend und deshalb können und sollen wir ihn zurücklieben. Deshalb können und sollen wir einander lieben. Gott hat seinen Sohn gesandt und ihn für uns hingegeben, damit wir seine Söhne und Töchter werden, und uns ihm hingeben. Das ist die christliche Reihenfolge und das ist erstmal ein ganz zentraler Punkt und ich habe den bewusst an den Anfang gestellt, weil Petrus es hier in diesem Text auch direkt am Anfang so sagt. Es gibt nämlich in diesem Text, wenn ihr den so verfolgt habt, eine ganze Reihe an Aufforderungen und das ist oft das, was uns sofort ins Auge fällt, ja. Im Kern sind es eigentlich zwei Aufforderungen, die Petrus hier in diesem Text an uns weitergibt, unter dieser Überschrift, wie sollen wir leben? Das erste ist, die erste zentrale Aufforderung, setzt eure Hoffnung völlig auf das Kommen Jesu. Das ist die erste zentrale Aufforderung. Die zweite ist, lebt mit eurem ganzen Leben so, dass es Gott entspricht. Lebt mit eurem ganzen Leben so, dass es Gott entspricht. Wenn du diese beiden Punkte heute mitnimmst aus dem Gottesdienst und einigermaßen weißt, was ich damit meine, bin ich komplett zufrieden. Du musst nicht alles andere wissen. Aber das sind die zwei wesentlichen Sachen. Ja? Also die Hoffnung völlig auf das Kommen Jesu setzen, das ist das Erste. Und mit unserem Leben so leben, dass es Gott entspricht. Und da möchte ich gerne jetzt mit euch reingucken. Und wir haben im Hinterkopf genau dieses Prinzip, was ich an den Anfang gestellt habe. Also das Erste, als Kirche setzt eure Hoffnung völlig auf das Kommen Jesu. Die Märkische Allgemeine Zeitung, das ist ja eine der zwei großen Tageszeitungen, die wir hier haben in Potsdam, hat vor ein paar Jahren ein kurzes Interview mit einer Frau gemacht, die damals die Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes im Havelland war. Jetzt weiß vielleicht nicht jeder, was ein Hospizdienst ist. Das ist nicht die, die irgendwie auf Messen sind oder, die Hostessen heißen, ist egal. Auf jeden Fall, das sind Leute, die schwerkranke, eigentlich todkranke Leute auf ihrer letzten Lebensstrecke begleiten. Das sind keine Ärzte oder so, sondern die sind einfach da, um die Menschen auf ihrer letzten Wegstrecke bis zu ihrem Tod zu begleiten. Und ich fand das super interessant, was diese Frau gesagt hat in diesem Interview. Es ging da auch um Hoffnung. Und ganz am Schluss sagt sie auf eine Frage: Auch wenn Menschen schwer krank sind, hoffen sie. Das sind ganz verschiedene Hoffnungen. Auf eine Nacht, in der gut geschlafen wurde. Oder darauf, die Geburt der Enkelin noch zu erleben. Oder die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Letztlich ist ein Leben ohne Hoffnung nicht möglich. Das gilt auch für die letzte Lebensphase. Und ich glaube, diese Frau hat eine total richtige Beobachtung gemacht. Wenn wir Menschen keine Hoffnung mehr haben, wenn wir nichts mehr haben, wofür es sich zu hoffen lohnt, wenn uns keine Hoffnung mehr treibt, dann sind wir lebendig tot. Und manchmal tatsächlich kurz danach tot. Wir Menschen hoffen, ich sage jetzt mal von Natur aus, alle auf irgendwas. Das ist das, was uns Kraft gibt, weiterzumachen. Das ist die Motivation für unseren Tag. Oder das zaubert uns manchmal ein Lächeln aufs Gesicht. Das ist der Treibstoff unseres Lebens, die Hoffnung. Die Frage ist deswegen nicht so sehr, hoffen wir, sondern die Frage ist vielmehr, worauf hoffen wir? Was hoffen wir? Was ist das Objekt, das Ziel, das, worauf wir unsere Hoffnung setzen? Und das ist eine spannende Frage. Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage ernsthaft schon mal gestellt hast. Vielleicht ein kleiner Tipp. Super Wetter draußen eignet sich heute Nachmittag für einen Eiskaffee. Vielleicht nimmst du dir, wenn du möchtest, mal Zeit mit dir selber und Gott. Kommt selten vor, nicht mit deinem Handy und dir, sondern mit dir selber und Gott bei einer Tasse Eiskaffee oder was auch immer du magst. Und dann frag dich mal diese Frage, beziehungsweise stell sie Gott und frag ihn, worauf setze ich eigentlich meine Hoffnung? Was ist eigentlich die Hoffnung in meinem Leben? Und ich mache dir einen Vorschlag, wahrscheinlich wird es so sein, dass wenn du da so ein bisschen in dich hineinhörst, du plötzlich mehrere Hoffnungen hörst, mehrere Dinge, die dich antreiben, mehrere Sachen, die in dir leben. Vielleicht ist es, ich möchte gern höheres Einkommen. Das wäre so die nächste Hoffnung. Wenn ich das hätte, dann würde das und das passieren, dann ging es mir besser. Oder vielleicht möchtest du glücklich verheiratet sein. Das ist deine Lebenshoffnung im Moment, die dich antreibt, die dich zum Friseur treibt, die dich was weiß ich wohin treibt. Du möchtest glücklich verheiratet sein. Oder du möchtest und hoffst, dass wenn deine Kinder erwachsen sind, sie dich trotzdem noch lieb haben. Wie man so schön sagt, sie suchen dein Altersheim aus. Aber manchmal ist das eine Hoffnung von Eltern, wenn man mitten in der Pubertät steckt. Ich weiß, wovon ich spreche. Keine Ahnung, was deine Hoffnung ist. Vielleicht ist es auch schlicht und ergreifend, du möchtest irgendwann mal erfolgreich und einen sinnvollen Beruf ausüben. Petrus sagt hier, setzt eure Hoffnung, jetzt kommt ein kleines Wort, das aber wichtig ist, ganz auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung von Jesus Christus zuteil wird. Setzt eure Hoffnung völlig, komplett, ganz auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung von Jesus Christus zuteil wird. Mit anderen Worten, lasst unsere Hoffnung als Kirche die sein, dass ihr in Gottes neuer Welt dabei sein werdet. Lasst eure Hoffnung sein, dass euch ein unvergängliches Leben in der Gegenwart Gottes erwartet. Das soll quasi eure Haupthoffnung sein. Oder man könnte auch sagen, eure Leithoffnung, eure allumfassende Hoffnung, die, wofür ihr alle anderen Hoffnungen, wenn es drauf ankäme, drangeben würdet. Warum sollen wir das tun? Warum soll das unsere Haupthoffnung sein? Warum soll diese Hoffnung viel gewichtiger sein als alle anderen Hoffnungen, die wir Menschen so haben, die wir persönlich haben? Es ist euch bestimmt aufgefallen, ich habe es ja schon eingeleitet, das kleine Wörtchen deshalb in Vers 13. Das ist der Grund. So sagt es Petrus. Deshalb tut das und das. Deshalb lasst das eure Haupthoffnung sein. Und was sagt dieses deshalb? Es bezieht sich zurück auf das, was wir letztes Mal hatten. Und da stand in dem Text, für alle, die es nicht mehr im Kopf haben, hätte ich auch nicht, Da steht drin, was Petrus quasi in diesen 13 oder 12 Versen vorgeschrieben hat, ist eigentlich allumfassendes Evangelium, es ist total krass, aber da steht vor allen Dingen drin, dass Gott uns erwählt hat als sein Volk, dass er uns reingewaschen hat durch Jesu Blut, dass er uns neu gemacht hat, neu geschaffen und dass uns ein unverwelkliches, vergängliches Erbe erwartet, nämlich diese unbeschreibliche Herrlichkeit, wenn Jesus wiederkommt, die neue Welt Gottes. Und es steht auch drin, dass die Botschaft, durch die wir jetzt Anteil daran bekommen haben, nämlich das Evangelium, so simpel ist, dass es ein Kind verstehen kann und gleichzeitig so einzigartig und tief, dass es Gottes Meisterstück ist und alle Weisheit dieser Welt bei weitem übertrifft. Und weil das alles wahr ist, weil das Realität ist, weil das gilt, deshalb setzt jetzt eure Hoffnung ganz, völlig, komplett, ohne Abstriche auf die Gnade, auf das Geschenk, das wir empfangen, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit wiederkommen wird. Alles andere nach der Logik, die Petrus hier auffährt, wäre total unlogisch, wäre absurd, wäre dumm. Und Petrus sagt uns sogar noch mehr. Er sagt uns nämlich, mit welcher Haltung, mit welcher Einstellung wir das tun sollen, also wie wir unsere Hoffnung darauf setzen sollen. Indem wir dafür bereit sind, bereit, dass es jederzeit losgehen kann mit der neuen Welt Gottes. Und zwar so, dass wir es uns im Hier und Jetzt nicht so gemütlich machen, dass wir all das, was wir hier so ansammeln und weil es uns alles so wichtig ist, dann nicht mehr loslassen können. Das bedeutet es, bereit zu sein. Es bedeutet nicht die ganze Zeit mit dem Adrenalinpegel, der bis hierhin reicht, durchs Leben zu laufen. Das ist sehr ungesund. Das bedeutet, bereit zu sein, dass es jederzeit losgehen kann mit der neuen Welt Gottes. Ich bin dabei und all das, was mein Leben ausmacht, ob ich heirate oder nicht heirate, ob ich Geld verdiene oder nicht Geld verdiene, ob ich Arbeit habe oder keine habe, all das, was uns ausmacht, soll nicht so gewichtig sein, dass wir es nicht loslassen können, dass es uns so in Beschlag nimmt. Das Zweite, was Petrus sagt, ist, wir sollen geistlich und geistig wach sein, dass uns die vielen Dinge, die uns im Leben jeden Tag beschäftigen, nicht unsere Sinne vernebeln. Und das gilt nicht nur für das Geistige, sondern es gilt auch für sämtliche anderen Sachen, Drogen etc. pp. Uns soll nichts derart in Beschlag nehmen, dass wir wie gelähmt, wie betäubt, wie müde schlafend durchs Leben gehen und die neue Welt Gottes verpennen. Manchmal im Laufe der Geschichte wurde der Kirche vorgehalten, dass sie so jenseitsorientiert sei. Ja, also die Kirche, die Christen, die an Jesus glauben, die leben ja quasi schon in der Ewigkeit und deswegen können sie mit dem Diesseits hier nichts mehr anfangen. Mit der Mode gehen sie nicht mit, die sehen alle aus wie noch zu Jesu Zeiten. Keine Ahnung, was alles so an Vorwürfen ist. Und hin und wieder begegnet einem auch manchmal so ein Exemplar von Christ, wo das vielleicht sogar stimmt. Aber das, was Petrus hier sagt, ist überhaupt nicht, dass wir so eine Einstellung kultivieren sollen, wo wir quasi schon komplett irgendwie weggebeamt sind innerlich und nicht mehr wirklich hier. Im Gegenteil, er sagt das später, wir kommen da noch zu, wir sollen uns kümmern, unsere Welt, unsere Umwelt, unsere Menschen um uns herum sollen uns bewegen und beschäftigen und da müssen wir involviert sein quasi. Aber, also ich gebe euch mal einen kleinen Vorgeschmack, 1. Petrus 2, Vers 12, da schreibt er, euer Lebenswandel unter den Nichtgläubigen soll vorbildlich sein. Sie reden zwar noch schlecht über euch, als wärt ihr Verbrecher, aber gleichzeitig sehen sie eure guten Werke. Es ist nicht so, dass die christliche Hoffnung, diese lebendige Hoffnung, die wir so uns komplett zu eigen machen sollen, uns den Sinn für die Nöte dieser Welt, für die dringenden Aufgaben und auch für die Standfestigkeit im Hier und Jetzt raubt. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie befähigt uns mit Leib und Seele, uns auf die Gegenwart einzulassen, zu dienen und uns selber nicht in den Vordergrund zu drängen, weil wir wissen, unser Leben kommt noch. Wir müssen aus diesem Leben nicht alles rausquetschen bis zum letzten Tropfen, weil wenn es Ende ist, ist Ende. Nein, wir wissen, das Eigentliche kommt noch. Und das befähigt, dass wir uns hier an Punkten einsetzen können, wo es vielleicht kein anderer tut. Ich habe mich gefragt, ist das wirklich unsere Hoffnung? Ist das wirklich unsere Hoffnung? Als Kirche setzen wir unsere Hoffnung komplett auf diese neue kommende Welt Gottes. Bestimmt uns das, prägt uns das. Ich weiß nur, wie es bei mir ist und ich weiß, dass es oft nicht der Fall ist. Und deswegen habe ich mich gefragt, wie mache ich das denn? Also wie mache ich das konkret? Wie kann ich denn meine Hoffnung völlig auf diese neue Welt Gottes setzen? Muss ich jetzt jeden Morgen aufstehen, was weiß ich, und mich dann irgendwie hinknien und mir dann irgendwie sagen, Christoph, setz deine Hoffnung auf die neue Welt Gottes. Christoph, setz deine Hoffnung auf die neue Welt. Ihr wisst, was ich meine? Nein, natürlich nicht. Aber wie mache ich das dann? Edmund Clowney ist ein amerikanischer Pastor, der hat dazu Folgendes geschrieben. Es ist nicht so sehr eine Einstellung, die es zu entwickeln gilt, als vielmehr eine Realität, die wir wahrnehmen sollen. Unsere Hoffnung darauf zu setzen, bedeutet, das Evangelium zu glauben. Unser Glaube und unsere Hoffnung sind in Gott. Wir können nicht zuerst unsere Fähigkeit zu hoffen verbessern und dann unsere hoffnungsvollere Einstellung auf Gott ausrichten. Mit der Hoffnung geht es andersherum. Es ist unsere Reaktion auf Gottes Werk. Wir schauen zu Gott, hören sein verheißungsvolles Wort, sehen seine Erlösung in Christus und setzen unsere Hoffnung auf ihn und auf das. Mit anderen Worten, wenn wir eine Kirche mit dieser lebendigen Hoffnung sein wollen, dann lasst uns gemeinsam immer wieder auf das Evangelium schauen, darüber nachdenken, was das bedeutet und Gott loben. Oder ich möchte es mal in einem anderen Bild sagen, ich glaube, wir müssen immer wieder in die 5-Sterne-Küche Gottes gehen, wo er das Evangelium kocht und diesen Duft in uns aufnehmen, dass uns das Wasser im Munde zusammenläuft und dann weitergehen und uns an seinem Tisch satt essen. Das brauchen wir. Das müssen wir. Und dann wirst du merken, dass die Hoffnung auf diese neue Welt Gottes, auf das, was kommt, immer weiter wächst, immer stärker wird. Quasi als Abfallprodukt, als Nebenprodukt von dem, dass wir uns im Evangelium baden. Lasst euch als gehorsame Kinder nicht von euren früheren Begierden leiten, sie beherrschten euch, als ihr noch unwissend wart. Vielmehr sollt ihr in eurer ganzen Lebensführung heilig werden, so wie der heilig ist, der euch berufen hat. In der Heiligen Schrift steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr betet doch zu Gott als eurem Vater. Er richtet jedem nach seinem Tun, ohne auf die Person zu sehen. Führt deshalb ein Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr noch hier in der Fremde seid. In diesem Abschnitt steckt eine ganze Menge an Aussagen, aber die zentrale Aussage ist die: Als Kirche lebt in eurem Alltag so, dass es Gott entspricht. Petrus zitiert hier eine Aufforderung Gottes, die Gott damals an das Volk Israel gerichtet hat. Damals, als Israel in der Wüste war, gerade aus Ägypten befreit und jetzt auf dem Weg zum Sinai und dann vom Sinai in das verheißene Land. Nachzulesen, 3. Buch Mose, Kapitel 19, Vers 2. Falls du mit dieser Geschichte von Israel nichts anfangen kannst, habe ich einen ganz heißen Tipp für dich. Wir haben nämlich vor kurzem eine Predigtreihe gehabt über Exodus, das 2. Buch Mose. Das kannst du dir alles nochmal anhören, steht alles online. Und dann bist du bestens im Bilde über die Geschichte des Volkes Israels, als aus Ägypten befreit worden ist, zum Sinai unterwegs gewesen ist. Genau aus dieser Zeit nimmt Petrus hier einiges im Text auf und macht es quasi so unterschwellig, mischt er das in seine Aussagen ein. Damals hat Gott dem Volk Israel einen Retter geschickt, nämlich Mose. Der hat sie aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt. Gott selber hat sie in der Wüste bewahrt, er hat sie beschützt, er hat sie in seine Gegenwart an den Berg Sinai geführt und dort einen Bund mit ihnen geschlossen, einen Vertrag, etwas mit ihnen richtig festgemacht. Und der Hauptgrund, Hauptpunkt dieses Bundes, dieses Vertrages war der, dass Gott gesagt hat, ihr, die ihr ehemals als Sklaven in Ägypten gedient habt, die ihr selber noch nicht so richtig wisst, wo rechts und links ist, ihr seid mein Volk. Ihr seid mein persönlicher Besitz, mein kostbarer persönlicher Besitz. Ihr seid wie mein Augapfel für mich. Und das macht euch besonders. Ja, das macht euch anders als alle anderen Völker auf dieser Welt. Und weil das so ist, da ist er wieder, Indikativ und Imperativ. Weil das so ist, deshalb verhaltet euch auch so, wie es eurer neuen Berufung als meinem Volk entspricht. Seid heilig, so wie ich heilig bin. Das hat Gott dem Volk Israel gesagt. Und dann kommen die Gebote. 10 Gebote hat man vielleicht schon mal gehört, gab noch ein paar mehr. Das, wonach die Israeliten dann leben sollten. Und Petrus macht hier etwas Erstaunliches. Er schreibt, das wisst ihr vielleicht noch von letztem Mal, ihr wisst es auch so, er schreibt an mehrere Gemeinden, die alle in der heutigen Türkei liegen. Also das war das damalige Gebiet. Hieß anders, nicht Türkei, aber da ging das hin. Und er schreibt an diese Christen, an diese Gemeinden im Grunde, dadurch, dass er das zitiert, hey Leute, diese Berufung, die das Volk Israel damals bekommen hat, die gilt euch. Ihr seid das Volk Gottes. Ihr seid auserwählt, handverlesen, der persönliche Besitz Gottes, so kostbar. Ihr, die ihr vorher nicht zu Israel gehörte, die ihr nichts mit Gott zu tun hat, hat Gott erwählt, gerettet durch Jesus Christus. Ihr gehört zu seinem Volk. Ihr seid das Bundesvolk Gottes. Und das bedeutet, ja, ihr seid besonders und anders. Und vielleicht bleiben wir mal einen Moment bei dieser Wahrheit, bei dieser Aussage von Petrus stehen. Da sind Christen, an die Petrus schreibt, Gemeinden, eine Minderheit im damaligen Römischen Reich, bedrängt, ausgegrenzt, argwöhnisch beäugt, vielleicht sogar verfolgt. Das habe ich letztes Mal in der Predigt gesagt. Und eben diesen Leuten schreibt Petrus hier, hey, ihr mögt euch total mickrig vorkommen, vollkommen unbedeutend, am Rande der Gesellschaft, aber das täuscht. Wenn ihr zu Jesus gehört, dann gehört ihr zu Gottes Bundesvolk. Ihr seid sein persönliches Eigentum. Das nenne ich ermutigend. Und das gilt auch für uns, heute hier. Nicht in dem Sinne, ach komm, denk positiv. Ne? Ist alles nicht so, tu einfach so, als ob, nein, sondern weil das die Tatsache ist, weil das die Realität ist, auch wenn es gerade vielleicht gar nicht danach aussieht. Habt das im Blick. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal beobachtet habt. Ich finde eine Sache immer super erstaunlich. Weil ich mag es, mich damit zu beschäftigen, wenn Menschen sich verändern. Ich weiß nicht, ob ihr das auch irgendwie so cool findet. Ich finde das einfach total, also zum Positiven verändern in der Regel. Ich mag das einfach zu sehen. Und mir ist aufgefallen, es gibt immer mal wieder Personen im öffentlichen Leben, die sich von jetzt auf gleich total verändern. Meistens sind das Bundespräsidenten, wenn sie gewählt werden. Also zumindest ist mir das so aufgefallen bei unserem aktuellen Frank-Walter Steinmeier, den wir Deutschen ja, wir hatten ja in der letzten Zeit ein bisschen Verschleiß an Bundespräsidenten, aber der wurde 2017 gewählt, hält sich bis jetzt im Amt und macht es, glaube ich, auch ganz gut. Aber ich fand das bezeichnend, weil er ja quasi aus der aktiven Politik heraus gewählt worden ist. Vorher noch ein, ich sag mal, streitbarer Politiker, der für seine Partei Politik gemacht hat, der andere Politiker öffentlich kritisiert hat und natürlich um Wählergunst gekämpft hat und plötzlich so anders, so zahm, so rücksichtsvoll, so quasi gerade so poetisch. Ich weiß nicht, ob ihr mal geguckt habt auf der Seite, ich habe mir den Spaß mal gemacht, da hat neulich eine Rede über irgendwie Jazzmusik oder sowas gehalten, wo ich dachte, interessant. Wie auch immer, ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum ist so eine Person mit einem Mal komplett anders? Und es hat etwas mit dieser Berufung zu tun, dass er jetzt Bundespräsident und nicht mehr nur Mitglied des Deutschen Bundestages für die SPD ist. Er vertritt jetzt das ganze deutsche Volk. Und dieses Amt erfordert ein anderes, ein passendes Verhalten von ihm. Und bei uns, wenn wir Christen werden, wenn wir mit Jesus durchstarten, ist das nicht anders. Auch für uns gilt mit dieser Berufung, dass wir zum Volk Gottes gehören, ein anderes Verhalten. Wenn wir durch Jesus zu Gott gehören, dann sind wir, sagt die Bibel, neu geboren. Und dann muss sich unser Leben und unser Verhalten dem anpassen. Und zwar nicht bloß am Sonntag, sondern jeden Tag, jede Stunde, ja, jede Minute meines Lebens. Und Petrus nennt hier zwei konkrete Sachen, die sich verändern müssen, wenn wir Gott gefällig, also heilig, leben wollen. Das erste ist, gehorsame Kinder Gottes sollen sich nicht mehr von ihren früheren Begierden leiten lassen. Gehorsame Kinder Gottes sollen sich nicht mehr von ihren früheren Begierden leiten lassen. Sprich, das, was uns so oft in Beschlag genommen hat oder vielleicht sogar auch nimmt, wonach wir gesucht haben, was unser Denken und Handeln so eingenommen hat, dass es unser Verhalten geleitet hat. Lust, Sex, Macht, Geld, Anerkennung, Bedeutung. All das soll unser Leben und unseren Alltag nicht mehr bestimmen. Ja, jetzt fragst du dich, heißt das, dass wir keine Lust mehr verspüren sollen, keinen Sex mehr haben, Geld überflüssig wird oder nur noch gefährlich ist, Machtpositionen für uns nicht in Frage kommen und wir uns am besten in der Bedeutungslosigkeit versenken sollen? Nein, natürlich nicht. Vielmehr sollen wir alle diese Dinge genießen und ausüben, aber nach den Maßstäben Gottes und in Abhängigkeit von ihm. Und dann kommt nämlich was anderes dabei heraus, als wenn unsere unersättliche Begierde uns darin leitet. Und ja, vielleicht oder sicher, manche Praktiken, manche Orte und manche Formen kommen für uns dann nicht mehr in Frage. Paulus drückt dieses Prinzip, was Petrus hier nennt, im Galaterbrief so aus. Da schreibt Paulus: Christus hat uns befreit, damit wir endgültig frei sind. Bleibt also standhaft und unterwerft euch nicht wieder dem Joch der Knechtschaft. Lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmt sein und richtet es danach aus. Dann werdet ihr nicht euren selbstsüchtigen irdischen Wünschen nachgeben. Das bedeutet es, gottgefällig zu leben. Aber Petrus nennt noch eine zweite konkrete Sache, was es bedeutet, gottgefällig zu leben. Vers 17 heißt es: Ihr betet doch zu Gott als eurem Vater. Er richtet jeden nach seinem Tun, ohne auf die Person zu sehen. Führt deshalb ein Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Und das ist das zweite: ehrfürchtige Kinder nehmen Gott nicht auf die leichte Schulter. Ehrfürchtige Kinder nehmen Gott nicht auf die leichte Schulter. Es ist gut möglich, dass Petrus hier die Bitte aus dem Vater Unser im Hinterkopf hat. Ich meine, immerhin war er 3 Jahre mit Jesus unterwegs und Jesus hat ihn und ihm dieses Vater Unser mit als erstes beigebracht und gesagt: So könnt ihr beten. Ich bin mir sogar sicher, dass er das im Hinterkopf hat. Da, wo es heißt: Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Vor einiger Zeit, vielleicht habt ihr das auch verfolgt, ging es durch die Presse: Michael Cohen, der ehemalige Anwalt von Präsident Trump, muss ins Gefängnis. Er galt, so dieses schöne Wort, galt als Ausputzer Trumps. Ja, der versuchte, seine Fehlschläge und Affären und was weiß ich noch alles irgendwie wieder glatt zu bügeln. Ja. Der war eben dieser Ausputzer, der kam, wenn irgendwie was schiefgelaufen ist. Und ich glaube, manch einer von uns hat die Tendenz, Gott in seinem Leben auch wie so einen Ausputzer zu behandeln. Also unsere Fehler auszumerzen, unsere Misserfolge glatt zu bügeln, das soll er bitte tun. Aber bloß nicht zu viele Forderungen stellen, und wenn es ungemütlich wird, dann wissen wir von nichts und kennen ihn nicht. Aber das, was Petrus hier sagt, ist: Gott ist nicht dein Ausputzer. Gott ist der Vater, der jeden richten wird. Und das bedeutet, die angebrachte Haltung unserem Vater Gott gegenüber ist Ehrfurcht. Das entspricht seiner Heiligkeit. Ehrfurcht ist nicht Angst, sondern gebührender Respekt. Und Ehrfurcht ist Liebe, aber keine Kumpelhaftigkeit. Stell dir mal vor, du gehst zu einem Tannenbaum und sagst: Hey Tannenbaum, bring gefälligst Äpfel als Früchte. Dann würde der Tannenbaum, wenn er denn sprechen und denken könnte, zu Recht sagen: Moment mal, Kollege, du hättest mal besser in Botanik aufpassen sollen. Ich bin nur ein Tannenbaum. Ich kann dir Tannenzapfen liefern und vielleicht tauge ich auch als Weihnachtsbaum. Aber Äpfel wirst du von mir nur dann bekommen, wenn du sie selber vorher drangehängt hast. Kurzum, du kannst nur das von mir bekommen, was meinem Wesen entspricht. Du kannst nur das kriegen, was ich bin. Als 1970, habe ich auch noch nicht gelebt, die allermeisten von uns wahrscheinlich nicht, als 1970 die Mondlandefähre Apollo 13 zum Mond startete, dauerte es nicht lange und alles lief schief. Und in diesem Zusammenhang fiel dieser berühmte Satz: Houston, wir haben ein Problem. Und wir neigen dazu, einen ähnlichen Satz zu sagen, wenn wir über lebt heilig, wie Gott heilig ist, nachdenken. Gott, wir haben ein Problem. Und dieses Problem hatte auch schon das Volk Israel, denn wie sollen wir heilig leben, wenn wir es nicht sind? Und als hätte Petrus diesen Einwand gehört, antwortet er in Vers 18: Ihr wisst ja, ihr seid von der nutzlosen Lebensweise freigekauft worden, die ihr von euren Vorfahren übernommen hattet, und zwar nicht durch vergängliche Dinge wie Silber und Gold. Dies geschah vielmehr durch das kostbare Blut von Christus, dem fehlerfreien und makellosen Lamm. Keine Frage, Petrus ist der allerletzte, der behaupten würde, dass die Sünde nicht mehr aktiv in unserem Leben wäre, auch dann, wenn wir Christ geworden sind. Aber er weiß auch, und daran erinnert er, dass etwas ganz Grundlegendes anders geworden ist. Und das macht er seinen Lesern wieder deutlich. Wir sind tatsächlich durch Jesus in unserem Wesen verändert worden. Wir sind geheiligt worden. Und um das zu erklären, benutzt er ein Bild, das wieder aus der Geschichte vom Volk Israel aus Exodus kommt. Er benutzt nämlich das Bild des Passahlamms. Das war die Nacht, als das Volk Israel endgültig aus der Sklaverei befreit werden sollte, wo sie quasi abfahrbereit oder abgehbereit, wie auch immer, das Passahmahl essen sollten. Die sollten da sitzen, quasi mit dem Rucksack auf dem Rücken und dem Wanderstab in der Hand und sagen: So, und dann geht's los. Da sollten sie das Passahlamm essen. Und dieses Passahlamm, dessen Blut an die Tür geschmiert worden ist, damit sie nicht sterben mussten in der Nacht, das schützte sie. Und durch dieses Bild macht Gott damals schon deutlich, wie er uns heiligt, wie er uns retten wird, wie er uns aus der Sklaverei der Sünde und des Todes befreien wird, nämlich durch das vollkommene Passahlamm Jesus Christus, durch sein Blut, durch seinen Tod. Das ist das, was Petrus hier sagt. Er sagt, Jesus ist die Erfüllung dessen, was Gott schon damals angedeutet hat. Das gilt für euch. Jesus ist das Passahlamm. Und weil das die Realität ist, deshalb lebt heilig. Was bedeutet es also zum Schluss, Kirche zu sein? Es bedeutet, als Kirche und als Einzelner von der Realität Gottes her zu leben. Unser neues Leben auf dieser Grundlage aufzubauen, die er geschaffen hat. Nicht wir tun als erstes, damit Gott dann irgendwas für uns tut. Nein. Gott hat getan in Jesus und jetzt sind wir in der Lage, so zu leben, wie er es möchte. Und da, wo wir das nicht schaffen, und das passiert täglich, haben wir einen Hohenpriester, ein Opfer, Jesus, was uns immer wieder reinigt. Das ist das Erste. Bedeutet aber auch, dass wir unsere Hoffnung ganz und gar auf die neue Welt Gottes setzen. Das, was kommen wird, die lebendige Hoffnung, das Erbe, das Gott für uns bereithält. Und von daher engagieren wir uns für das Wohl unserer Mitmenschen, weil wir diese Hoffnung haben. Und das Dritte ist, es bedeutet, mehr und mehr ein Leben zu leben, das Gott entspricht. Ein Leben, das anders ist als ein Leben ohne Gott. Ein Leben, das eine Hoffnung hat, eine lebendige Hoffnung. Ein Leben, das nicht unter der Herrschaft der Sünde steht, sondern unter der Herrschaft Gottes. Ein Leben voller Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Amen.